bevor diese Folge jetzt losgeht, 2 Minuten in eigener Sache. Am 17. Mai findet mit mir eine Storytelling Masterclass statt. Das heißt, wenn du mit deinen Geschichten berühren möchtest, mit deinen Geschichten dein Team führen möchtest, dann schau unbedingt auf www.ursulahelmel.at und sichere dir einen von 10 Plätzen in Linz. Ich freue mich auf dich. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Quotenfrau. Ich freue mich irrsinnig, dass ich heute euch Christina Friedreich vorstellen darf, denn ich habe sie kennenlernen dürfen bei einem Netzwerktreffen dieses Jahr im Jänner und ich habe auch schon gedacht, wie ich sie gesehen habe, und das ist eine coole Frau. Dann habe ich ihre Geschichte gehört und dann Neugier in mir richtig geweckt worden und jetzt haben wir uns tatsächlich letzte Woche gesehen und ich habe die Chance genutzt und habe gesagt, hast du Zeit? Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute Christina Friedreich bei mir habe. Sie ist in Krems in die Tourismusschule gegangen, hat in Kufstein studiert, war dann jahrelang im Eventmanagement tätig und am Schluss noch bei der A1 Telekom. Und Selbstständigkeit hat sie sich gemacht, weil sie gesagt hat, richtig glücklich war ich, als ich immer ein Shop gestanden habe und die Menschen wieder gespürt habe. Liebe Christine, ich freue mich riesig, dass wir heute plaudern. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank für die Vorstellung, für die nette, liebe Ursula. Schön, dich zu kennen, schön, dich wiederzusehen und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Danke.
Lass uns gleich voll losstarten mit der einen Frage. Die Quote. Was sagst du dazu? Brauchen wir es nicht? Gibt es was Besseres? Was meinst du dazu?
Ich war lange gegen die Quote. Jetzt mit ein wenig mehr Lebenserfahrung weiß ich, es braucht die Quote. Und glaube ich heute mehr denn je, weil ich überzeugt bin, dass wir ohne die Verpflichtung, Menschen und Frauen divers in Aufsichtsräten, in Vorständen, in Unternehmen, wir repräsentieren 51% der Gesellschaft und deshalb sollten wir auch in den unterschiedlichsten Funktionen repräsentativ vorhanden sein. Und ja, und deshalb bin ich einfach überzeugt, dass wir die Quote brauchen, dass die uns als Gesellschaft weiterbringen wird, dass sie uns als Welt weiterbringen wird und sag ganz klar, wir brauchen sie, nicht nur in Österreich.
Du hast jetzt gemeint, du warst früher gegen die Quote. Wie war das bei dir in deiner beruflichen Laufbahn? Hast du dich irgendwo benachteiligt gefühlt oder warst du eigentlich immer so, dass du gut weitergekommen bist?
Ich sage einmal so, ich bin grundsätzlich immer ganz gut weitergekommen, das kann man schon sagen, aber ich habe immer geglaubt, man muss sie doch nur anstrengen und dann schafft man es schon. Also das ist eines der vielen Learnings aus den letzten Jahren und auch eines, wo ich glaube, dass auch mein Vater, der auch ein Unternehmer ist, ein Unternehmen hat, sehr gewachsen ist in den letzten Jahren, dass er gesehen hat, okay, als Frau wird man dann in gewissen Bereichen doch nicht so sehr gesehen. Also der ist da, glaube ich, auch sehr stark mit gewissen Herausforderungen in meinem Leben gewachsen. Und ich war früher auch so. Ich kam, studiert, Ausbildung, bin mit 14 von zu Hause ausgezogen, war sehr früh selbstständig und dachte, kann ich alles, bin eine selbstständig erzogene Frau und das geht. Aber irgendwann merkst du dann, dass es doch auch mehr braucht, um gesehen und gehört zu werden und auch sichtbar zu sein. Also ein Thema, über das wir gerne dann noch sprechen können, weil das war schon eins, das ist nicht so leicht, wenn es nicht so viele Frauen gibt, die sichtbar sind, sich da dann auch zu zeigen, egal ob auf Social Media oder viele Jahre davor noch einfach in Netzwerktreffen aufzutreten mit 27, 28 oder dann, wie ich mit 29 gegründet habe.
Lass uns da vielleicht gleich hineingehen in die Gründung, in deine Selbstständigkeit. Du hast das große Thema Hospitality, Gastfreundschaft. Etwas, das in Österreich ja hochgehalten wird, meistens. Jedenfalls heißt es immer, wir sind gastfreundlich. Was ist da dein Antrieb?
Mein Antrieb dahinter ist, dass ich einfach diese Gastfreundschaft von klein auf gelernt habe, in der Schule gelernt habe, zu Hause gesehen habe und dann sehr lang im Eventmanagement war, im Tourismus und dann in der Konzern, im Businessumfeld gesehen habe, die Menschen sehen die Menschen nicht mehr. Das heißt, wir arbeiten, wir haben unsere Ziele, wir arbeiten vor uns hin, wir haben Marketing, wir haben Sales-Ziele, aber wir vergessen den Menschen. Und das ist das, was Gastfreundschaft eigentlich ausmacht, den Menschen zu sehen, in sein, in ihren Bedürfnissen. Und das war damals mein Gedanke. Zu Beginn noch sehr stark im Eventmanagement, wo ich gesehen habe, Events organisieren kann jeder, aber zu überlegen, wer ist denn der Gast, der auf diesen Event kommt? Was braucht er denn? Was hat er für Bedürfnisse, für Anliegen? Wer ist denn in der Rolle des Gastgebers, der Gastgeberin? Und dieses Konzept der Gastronomie, der Hotellerie, der Gastfreundschaft auf andere Branchen, Unternehmen umzulegen. Ich habe jetzt mit vielen Organisationen und Unternehmen national und international gearbeitet. Und das war so damals mein Antrieb zu zeigen, da geht mehr. Gastfreundschaft und Hospitality ist mehr als Service.
Was ist es? Lass uns da ein bisschen näher in deinen Zauberkasten reinsteigen. Was ist es, was ein Unternehmen von dir lernen kann? Was ist es, was vielleicht auch Führung und Gastfreundschaft gleich hat?
Zur ersten Frage, was kann man lernen? Ich nehme dann sehr oft das Beispiel, wir alle sind von klein auf Gast und Gastgeber. Wir sind Gast bei unserer Mama zu Hause, wir sind alle mal in unserem Leben sicher schon mal in einem Wirtshaus gewesen, in einem Kaffeehaus, in einem Hotel. Wir haben gute Erfahrungen oder wir haben auch mal die schlechten in einem klassischen Wiener Kaffeehaus, wo man vielleicht mal ignoriert wird oder angeschnauzt wird. Und ich glaube, da kann man sich schon sehr viel abschauen, ohne jetzt gleich in meine Profession und meine Beispiele ganz tief einzutauchen. Weil ich kann mir anschauen, was passiert in einem Restaurant, wo ich mich wohlfühle und was passiert in einem, wo ich mich nicht wohlfühle. Und ich hatte jetzt vor 1,5 Jahren, habe ich fast alle Mercedes-Autohäuser in Österreich geschult und habe da sehr oft dieses Beispiel genommen. Wenn ich ein sehr teures Fahrzeug kaufe, dann habe ich vielleicht den gleichen Anspruch, wie wenn ich in ein Michelin-Stern-Restaurant gehe oder in ein Sterne-Restaurant sehe. Nämlich, ich möchte gesehen werden. Ich möchte top bedient und serviciert werden. Und das ist allein ein Beispiel, oder wo ich sage, schau dir an, was es braucht und überlege mal, ob du, weil wir vorher das Beispiel A1 genommen haben, im A1-Shop so bedient werde, wie ich in meinem Lieblingscafé bedient werde. Oder nimm dann oft das Beispiel, erinnere dich zurück an deinen schönsten Aufenthalt. Mein schönster Restaurantaufenthalt war einer, wo ich nämlich in damals dem besten Restaurant der Welt gesehen wurde, als wäre ich zu Gast bei Freunden. Die haben sich für mich interessiert. Es war sündteuer, aber die haben nicht abgehoben reagiert, sondern haben wirklich mich als Menschen gesehen. Und das hat auch da diesen Blick nochmal sehr geschärft.
Wie übt man das, dass man Menschen als Menschen sieht? Wie übt man das, als wenn du jetzt sagst, zum Beispiel eine große Hotelkette, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja für dieses Hotel den Namen dieses Hotels stehen. Aber wie kannst du Menschen erreichen, dass sie wieder Freude im Umgang mit anderen Menschen haben?
Das ist eine richtig gute Frage, wie du die jetzt formuliert hast. Jetzt rückblickend sage ich, indem ich mich selbst wie meinen besten Gast behandle. Weil wenn ich mich selber spüre und selber bei mir bin, dann kann ich auch die Bedürfnisse meines Gegenübers wahrnehmen und spüren. Das würde ich jetzt sagen. Es war vor vielen Jahren vielleicht anders. Es war einfach wirklich dieses Nachfragen. Also es gibt noch viele andere Dinge. Nachfragen, trainieren, andere Fragen stellen. Also auch zum Beispiel diese Frage, wie geht's dir, zu übersetzen in was bewegt dich, was war ein Highlight in deiner Vergangenheit. Also es gibt natürlich diese kleinen Hebel. Aber ich glaube, dieser Punkt, sich selbst wie seinen besten Gast zu behandeln, sich selber zu spüren, dann kann ich auch mein Gegenüber spüren und wahrnehmen. Und das kann ich nicht nur, oder darf ich, sollte ich nicht nur auf die Geschäftsbeziehung umlegen, sondern auf jede Beziehung. Das Leben besteht aus Kommunikation und aus Beziehungen. Und das ist auch was ich mir in der Schulbildung wünschen würde, das zu lernen.
Und wenn wir jetzt sagen, okay, Schulbindung, du hast die Chance, du darfst vor Schülerinnen und Schülern sprechen. Wie erklärst du ihnen, machen wir es in 3 Schritten, wie du dich selber als deinen besten Gast behandelst?
Ja, da habe ich 3 Schritte. Hör auf deinen Bauch und hör auf deine Körpersignale. Also das können Kinder nämlich sehr gut. Wir Erwachsene trainieren uns das ab, weil wir glauben, gefallen zu müssen oder funktionieren zu müssen. Das zweite ist, umgib dich mit den richtigen Menschen und schau auf dein Umfeld. Also, wer sind die Menschen, auf deren Meinung du hörst? Auch ein Learning bei mir, zu viele Menschen um Rat zu fragen und mein Umfeld, zu viele Menschen in mein Umfeld zu holen. Also da wirklich zu schauen, wer sind die Menschen, die du um Rat fragst und auf deren Rat du hörst und mit dem du dich umgibst. Also mit wem spielst du, um es auf die Kindersprache umzustellen. Und der dritte Punkt ist, etabliere Routinen. Und das ist natürlich jetzt das Wording für Erwachsene, wenn ich es Kindern sagen muss, was macht dir Spaß und wiederhole die Dinge, die dir Spaß machen und gut tun.
Christine, was macht dir Spaß und was ist es? Was sind deine Routinen?
Da habe ich Gott sei Dank, wo ich das so bemerkt habe, sehr viele integriert. Was sind die wichtigsten? Jeden Tag Bewegung. Und auch wenn es an einem stressigen Tag im Badezimmer nur 1 Minute Hampelmann ist, ich versuche mich seit jetzt 1,5 Jahren wirklich jeden Tag zu bewegen. So. Im Sinne von Sport. Ich gehe eigentlich sofort nach dem Aufstehen, trinke ich mein Glas Essigwasser. Das ist was, das macht den Kopf klar wie sonst wenig und einfach auch den Magen. Und man funktioniert wieder. Da kann der Tag davor noch so hart gewesen sein oder die Nacht so kurz. Es gibt viele, ich überlege gerade, ja, Social-Media-Pausen. Ich bemühe mich wirklich zwischen 20 Uhr und 8 Uhr früh nicht auf Social-Media zu sein. Und da den Kopf klar zu bekommen, ist in schweren Zeiten nicht immer möglich oder nicht möglich. Aber das ist was, das ich versuche, immer wieder ein bisschen was zu lesen. Also es sind unterschiedliche Dinge. Ich habe gerade 12 Routinen auf meiner Liste stehen, weil ich mir so alle 3 Monate eine kleine Mini-Routine ins Leben hole, wo ich merke, die tut mir gut.
Großartig, dankeschön. Jetzt habe ich die eine Frage, die ich noch gerne stellen möchte, ist eben, was denkst du, was kann Leadership von Gastfreundschaft lernen oder was braucht eine gute Führungskraft an Gastfreundschaft oder wie würdest du das ummünzen?
Ja. Ich habe das Employee Hospitality genannt, weil alle haben immer von Employer Experience gesprochen und ich habe gesagt, es geht aber auch um diese Hospitality, die Menschen zu sehen. Und das sind sehr viele Faktoren. Das ist einerseits zu sehen, first who, then what. Also dieses, wen hole ich in mein Team und auch die Menschen gemäß ihrer Fähigkeiten einzusetzen. Und auch Gespräche zu führen. Also beispielsweise habe ich in meinem Team damals einen Check-in eingeführt, wo wir eben nicht Projekte, Themen besprochen haben, sondern wir haben einmal in der Woche 30 Minuten oder 25 immer unterhalten, was bewegt dich? Ich habe mittlerweile über 300 Fragen. Ich habe zwar jetzt gerade kein Team, aber habe dann aus diesen 300 Fragen ein paar ausgewählt und sie in die Runde gestellt, wo du wirklich tiefer eintauchst, wo du die Menschen kennenlernst, wo du wirklich spürst, wie geht's ihnen, was bewegt sie. Also allein diese Gespräche haben uns als Team so viel näher zueinander gebracht. Und dann habe ich auch ein besseres Verständnis, weil ich bin nicht als gute Führungskraft geboren worden. Ich war eine ganz schreckliche Führungskraft. Und ich war in meinem ersten Job leider schon Führungskraft und ja, direkt nach dem Studium, das sagte ja niemand. Und das ist, glaube ich, das, was man von Hospitality lernen kann, die Menschen zu sehen und auch ihre Bedürfnisse zu sehen.
Jetzt hast du schon angesprochen und da muss ich natürlich nachbohren. Was würdest du heute nicht mehr so machen als junge Führungskraft?
Was würde ich nicht mehr machen? Also einfach gar nicht zuhören. keine Meetings, keine Zeit haben, immer im Stress sein. Also das ist ja auch, was wir glauben, ja, wir müssen alles selber machen. Oder ich habe geglaubt, ich muss alles besser wissen. Das ist auch was. Viele Führungskräfte glauben, sie müssen alles wissen. Am Ende des Tages ist es die Aufgabe einer Führungskraft, zu führen und fürs Team da zu sein. Und ich meine, das war damals bei der UEFA eine Führungsposition. Ich war extrem viel auf Reisen und mit 23 oder 24 ein Team zu führen, das man selten sieht, das dann an anderen Orten sitzt. Da gab es keine Kommunikation, da gab es kein wie geht's dir, da gab es mach das, das, das. Also, da gibt's viele Dinge. Aber vor allem zuhören, reden und sich Zeit nehmen. Das ist das, was ich jungen Führungskräften, die vielleicht auch so ins kalte Wasser gestoßen werden, raten würde.
Jetzt hast du schon die UEFA angesprochen. Nimm uns doch ein bisschen mit in deine Geschichte. Wie ist es so weit gekommen? Was hat dein Leben geprägt?
Also definitiv geprägt hat diese Entscheidung, mit 13 Jahren die Tourismusschule in Krems zu besuchen, mit 13 Jahren von zu Hause auszuziehen, ins Internat zu gehen, dann im Sommer immer zu arbeiten. Und das war eigentlich, seit ich 14 war, habe ich quasi durchgehend gearbeitet und habe sowohl in dieser Schule, ich bin einfach ein sehr praxisbezogener Mensch, sehr viel gelernt. Das war sicher eine der prägendsten Zeiten in meinem Leben. Habe dann gemerkt, okay, ich muss weiter weg oder einfach weiterhin diese Luft schnuppern. Bin dann nach Kufstein gegangen zum Studieren. Ja, und dann haben sich eben großartige Jobangebote aufgetan. Vom ersten Job eben bei der Fußball-Europameisterschaft 2008, die damals in Österreich und der Schweiz ausgetragen wurde, über Milka, weil ich habe gesagt, ich möchte einen Sport betreuen, wo wir als Österreicher auch erfolgreich sind. Und das war das Skifahren definitiv besser. Und dann kam die Wirtschaftskrise und ich hatte ein tolles Angebot von A1, dort eine Trainee-Ausbildung zu machen. Und die war für mich auch sehr prägend rückblickend, weil ich einfach auch gemerkt habe, und ich sage vielen, die diese, gerade Jungen, weil ich auch unterrichte, Studenten, probiert Dinge aus und geht's auch in einen Konzern. Weil das ist ganz was anderes als in einem mittelständischen oder einem kleinen Unternehmen. Weil man lernt andere Dinge, Konzerne haben sehr viele Vorteile, aber auch natürlich habe ich viele Dinge gelernt, die ich nicht wollte, und habe dann nach 3 Jahren die Entscheidung getroffen, auszusteigen und mal zu überlegen, was ich wirklich machen möchte. Also das war schon mit 27 sozusagen der erste Cut in meinem Lebenslauf. Habe immer gewusst, was ich möchte, aber man will dann natürlich noch funktionieren. Viele sind in Konzernkarrieren gefangen und habe noch viele Vorstellungsgespräche gemacht, bis ich dann bemerkt habe, okay, nein, mein Weg ist die Selbstständigkeit. Was brauche ich? Mein Hirn und meinen Laptop, meine Wohnung hatte ich. Habe dann gegründet, ja, und hatte das Glück, dass ich die ersten 7 Jahre oder 6 Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, keine Website gebraucht habe, nichts bewerben musste, weil ich durch mein Netzwerk, durch dieses Umfeld sehr, sehr viele tolle Aufträge und Kunden hatte, die natürlich damals meiner Karriere geschuldet noch zum Teil im Eventmanagement waren. Dann kam eigentlich so das größte Projekt, das war die Betreuung der Fußball-WM in Russland für die FIFA, wo ich de facto als One-Woman-Show 2018 für alle VIP- und VVIP-Bereiche in ganz Russland verantwortlich war. Und bin de facto 8 Monate nur im Flugzeug gesessen, habe dann nebenbei mir meine ersten Mitarbeiter angestellt, also hatte bis zu 6 geringfügige, was dann ein bisschen ein Harakiri-Lauf war, wo ich mir dachte, naja, hättest doch eine angestellt. Aber man lernt sowas natürlich auch erst im Doing, weil wenn man nur im Flugzeug sitzt, und ich hatte eben aufgrund meiner Anfangserfahrungen eher Angst vor der Führung. Ja, das war sicherlich ein unglaublich spannendes, großes und sehr erfolgreiches Projekt. Aber dann kam so diese Lehre, wo ich gesagt habe, Hospitality, ich habe die weltgrößte Veranstaltung betreut und war dort de facto für alles verantwortlich. Von Ausbildung, Training, das gesamte Deko-Interior, und war dann so ratlos. Also das war so das, ja, was jetzt? Und dann hat das eben ein bisschen mit Employee Hospitality angefangen. Dann kamen kleine andere Projekte. dann habe ich mich natürlich auch mit diesem auch gut bezahlten finanziellen Puffer getraut, die ersten Mitarbeiter aufzunehmen. Und dann stand Katar vor der Tür und zeitgleich kam Corona. Und das hat mir dann schon einen Dämpfer gegeben, weil viele sagen, und das ist auch diese Vorstellung, Hospitality ist quasi die Kirsche, weil wie ich das eben erzählt habe, was Hospitality ausmacht, das Service, das extra etwas mehr zu geben, war, und der Begriff ist in Österreich natürlich zu dem Zeitpunkt 2012 noch nicht so gängig gewesen. Und dann lag alles da nieder und dann habe ich mir gedacht, ja, was macht mir Freude? Gastronomie. Dann habe ich zuerst einen Heurigen in Salzburg mit einem Studienkollegen eröffnet, habe den dann 2,5 Jahre geführt und habe dann die Gastronomie im Parlament initiiert und aufgebaut, habe aber dann quasi gleichzeitig 3 Unternehmen gehabt und habe dann Ende 23, nachdem ich auch die beiden Gastronomiebetriebe wieder beendet habe und mich da auch wieder rausgenommen habe, war ich einfach ausgebrannt und habe dann gemerkt, so jetzt hat mir mein Körper alles, meine Rechnung präsentiert. Ich habe alle 3 Unternehmen mal auf Pause geschickt oder das letzte, das ich zu dem Zeitpunkt mein Beratungsunternehmen noch hatte und habe mir 2024 eine Auszeit gegönnt. Ja, und 2025 wieder neu durchgestartet und bin jetzt wieder retour.
Du hast uns jetzt erzählt, dass du eben die Fußball-WM was in Russland betreut hast. Wie ist es, wenn man quasi von 1.000 runtergebremst wird, 2023, 2024 auf null? Wie war das für dich? Was hat sich da in dir abgespielt?
Am Anfang mal viele Dramen, viele Tränen, viel Unsicherheit. Weil wir definieren uns natürlich alle in gewisser Weise über unseren Job, über unsere Rolle, über unsere Präsenz. Und ich war dann 3 Monate auf Reisen und habe dann gemerkt, habe mich auch selber sehr gut kennengelernt und bin eigentlich in dieser Zeit und in diesem Jahr, ich habe dann von 3 Monaten auf 1 Jahr verlängert, also nicht die Reise, sondern das Ankommen bei mir selbst. Und es war wirklich eine Reise zu mir selbst, weil ich erst dann wirklich verstanden habe, das, was ich eingangs erwähnt habe, was Hospitality wirklich ist. Sich und andere zu sehen. Also dieses Wording genau in diesen Worten habe ich nicht in dieser Intensität gespürt und wahrgenommen. Und ich habe auch dann all das bemerkt, was mir gut tut, was mir gefehlt hat, in welchem Rad ich zum Teil gefangen war. Und habe eben dann mit meinen Routinen angefangen, habe dann wieder gelernt, auf meinen Bauch zu hören. Habe dann extrem reduziert, bin aufs Land gezogen und würde jetzt sagen, das ist das komplette Gegenteil von früher, wo man bis zu 4 Leute am Tag trifft und sieht und unterwegs ist und genieße jede Minute allein.
Was siehst du, wann du jetzt auf dich blickst?
Eine Frau, die extrem gewachsen ist. Durch das, was sie erlebt hat.
Was würdest du sagen, sind so deine 3 größten Learnings, Stärken in der Zeit vor 23 oder 24 jetzt? Was hast du da wirklich herausziehen können?
Klar zu sein. Also das ist sicherlich das, was ich jetzt immer bin. Zu mir und auch zu anderen klar auszusprechen, wo stehe ich, was will ich, was brauche ich. Nicht mehr gefallen zu wollen und ja und nein zu sagen.
Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen, die ich total spannend finde. Und zwar, du bist ja in einer Welt gewesen, wenn man jetzt sagt UEFA und Fußball, die doch sehr männerlastig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es gibt zwar einen guten Frauenfußball, habe ich mir sagen lassen. Ich bin leider fußballmäßig so überhaupt nicht in the game, ja. Also,
I feel you. Ist auch gut in der Branche, ja.
Aber meine Frage ist, hast du Anfeindungen erlebt und wie bist du damit umgegangen?
Anfeindungen in der Art, muss ich sagen, habe ich zumindest spürbar so nicht mitbekommen. Es waren bei mir die Projekte, also ich habe jetzt eher an dieses kulturelle Thema gedacht, weil zwei der größten Projekte, das zweite war eine indische Hochzeit in Indien für den reichsten Inder und eben das Projekt in Russland. Und in beiden Projekten bin ich als Expertin aus Europa gekommen. Das heißt, da war es schon in beiden Ländern so, das Standing der Frau per se, da kommt jetzt eine und sagt uns, was zu tun ist, noch dazu Indien, natürlich auch mit den Kasten. Und da war ich schon viel klarer. Und deshalb ist mir das nie, also die waren einfach immer überrascht. Also ich bin jemand, ich bin in Stadien, ich hatte oft 2-3 Stunden Zeit, ein Stadion oder einen VIP-Bereich herzurichten. Und ich kann Sofas am Kopf tragen, also und Möbel und Räume umbauen innerhalb von Minuten. Das ist sicherlich eine meiner großen Stärken. Und die haben mich das einfach nicht machen lassen, weil sie gesagt haben, eine Frau darf nichts tragen. Also ich glaube, diese visuelle Stärke, die sie gesehen haben, sowohl in Russland als auch in Indien, war etwas, wo das gar nicht aufkommen konnte. In Österreich, muss ich sagen, habe ich das weder im Konzern oder hatte ich das große Glück, dass weder im Konzern noch bei Projekten in der Selbstständigkeit wirklich zu spüren. Also da muss ich auf Holz klopfen und sehr dankbar sein, dass ich da, man merkt natürlich, dass man nicht so ernst genommen wird. Das ist jetzt, auch wenn ich mit über 40 Jahren wo auftrete, definitiv ganz was anderes. Wenn man mit 29 auf Netzwerkevents geht und herumstottert und sagt, ich mache Hospitality ganz leise und keiner weiß, was es ist und wovon man spricht. Natürlich nimmt einen da niemand ernst, aber das ist auch was, warum wir alle sprechen und Kommunikation lernen dürfen und sollen und ich da auch gerade auf einem Weg bin.
Jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, dass quasi, wie wir Gastfreundschaft leben können. Es würde mich nur interessieren von der anderen Seite, was ist denn ein guter Gast? Wie benimmst du dich als Gästin?
Wie benehme ich mich als Gästin? Verständnisvoll. Und das ist dadurch, dass ich in sehr viele Branchen einen Einblick habe, verstehe ich immer beide Seiten. Also sei das jetzt, wenn sich jemand bei einem Event über was beschwert, sei das in einer Organisation, sei das bei A1, dass ich die Prozesse bei A1 kenne, bei Hotlines kenne, habe ich oft sehr viel Verständnis durch diesen vielen Einblick in Unternehmen. Deshalb dieser Gesamtbegriff, für mich ist jeder Kunde Gast, habe ich seither viel mehr Verständnis. Wofür ich kein Verständnis habe, wenn man Fehler abtut und sich nicht eingesteht. Aber ansonsten versuche ich, ich wähle sehr weise aus, wenn ich gerade in Gastronomie und Hotellerie gehe, wo gehe ich hin? Also da kann ich schon sehr pingelig sein. Das sind eher nicht die Gastgeber, die Leidenden, sondern eher mein Umfeld, bis ich weiß, wohin ich möchte. Aber ansonsten, wie soll man sich als Gast verhalten? Aufgeschlossen, lernend und neugierig.
Liebe Christine, unsere Folge ist schon fast am Ende. Und am Schluss habe ich immer kleine Blitzlichter. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir noch ein paar Fragen beantworten? Also du in dem Fall.
Ich bin gespannt. Schieß los.
Was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen?
Mach dir nicht so viele Gedanken, was andere denken.
Wie hast du das für dich lernen dürfen? Oder was hast du gelernt, um das abzustellen?
Ich glaube, ich bin ein Leben lang auf der Reise, aber ich bin schon viel besser, auf meine engsten Freunde zu hören und auf die Menschen, die mir wirklich nahe sind.
Jede Frau sollte
sie selbst sein.
Wenn du mit einem Tag mit einer Person tauschen könntest, wer wäre das?
Mit einer Person tauschen könnte? Ja, ich würde wahrscheinlich mit der Ursula von der Leyen tauschen und eine Rede vom Europaparlament halten.
Mit welchem Inhalt?
Dass Europa sich wieder ihrer Rolle bewusst werden soll und ihrer Stärke. Und ich glaube, Europa ist jetzt viel Gutes passiert in den letzten Monaten, auch wenn wir es noch nicht wahrhaben. Und gerade für Österreich, wir sind und wir waren immer, also Europa und Österreich, wir waren Gastgeber für die Welt. Wir haben viel, sowohl an unseren Orten wurde Frieden geschaffen und ich glaube, da ist einfach viel möglich, was wir noch verändern und bewegen können.
Welches Event würdest du gerne noch als Gastgeberin betreuen? Gibt's da was?
Ja, ein Projekt, wo ich schon lange dran bin und irgendwann wird das kommen, eine Weltausstellung.
Wo am liebsten?
Da habe ich keinen. Also ich möchte gern Österreich als Gastgeberin repräsentieren. Wo ist eigentlich ganz gleich? Kann auch eine andere Veranstaltung sein.
Was bedeutet Erfolg für dich? Was ist dein Erfolgsrezept?
Erfolg ist für mich, das zu tun, was mir Freude bereitet und mit den Menschen zu arbeiten, die die ähnlichen Werte leben und das schätzen, was ich tue. Und was ist mein Erfolgsrezept? Weniger ist mehr. Ich merke gerade in den letzten Monaten, desto weniger ich tue, desto mehr Anfragen und desto mehr Interesse kommt an dem, was ich tue.
Liebe Christine, danke für dieses großartige Gespräch. Danke für die Einblicke in Gastfreundschaft und in deinen spannenden Weg. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du wieder bis zum Schluss mit dabei warst und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Danke, danke, dass ich dein Gast sein durfte und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören bis zum Ende und behandle dich selbst wie deinen besten Gast.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.